Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wer hat es nicht schon mal erlebt von uns, von anderen großzügig beschenkt zu werden, ohne dass man damit gerechnet hätte? Wenn auf einmal eine Gabe kommt, die einem hilft, zum Beispiel eine Not zu überwinden oder ja, was es mit einem tut. Und ich bin mir auch sicher, dass viele von euch und Ihnen schon mal erleben durften, andere zu beschenken und was es in Ihnen ausgelöst hat. Wie das ist, ein Segen für andere zu werden. Als ich anfing, dem Ruf Gottes zu folgen und in eine damals ungewissere Zukunft zu gehen, als ich anfing, aus dem Glauben zu leben, ich war nicht immer Pfarrer, sondern hatte eine Studentengruppe in München geleitet und da war ich der erste vollzeitige Mitarbeiter, es lief alles über direkt Spenden. Da schenkten mir meine früheren Englisch- und Deutschlehrer, die waren verheiratet, ihr Auto, ihr zweites Auto. Nimm, kannst du einfach benutzen. Und sie waren auch Christen und haben sich einfach gefreut, dass ich so mit Jesus unterwegs bin. Als ich einmal nicht wusste, wie ich meine Familie durch den Monat bringen konnte, wie gesagt, es war manchmal auch eng, fand ich eines Tages einen Umschlag von 500 Mark damals im Briefkasten. Als es darum ging, ein zusätzliches Zimmer in einem kleinen Häuschen, das wir damals angemietet haben, anzumieten, damit ich ein Büro habe, irgendwie ungestört arbeiten konnte, eröffnete mir eine Woche später ein Mitarbeiter in der Studentenarbeit, der Assistent an der Uni war, er wolle seinen Zehnten geben, und zwar an uns. Und es war genau der Betrag, der für die Miete nötig war. Als ich zum Glauben an Jesus gefunden habe, da habe ich mich so überreich beschenkt gefühlt und merkte, dass ich im Grunde nichts mehr brauche. Es ist einfach alles, es ist alles Schatten im Vergleich zu dem, was Gott gibt. Und da kam ein Student damals aus der Studentengemeinde und sagte, er erzählte mir von seinem Traum, seine Anlage ist kaputt. Ja, damals gab es doch so Anlagen, also Musikanlagen und so weiter, gab es doch keine Handys und so. Und so alt bin ich schon. Und auf jeden Fall habe ich ihm dann meine geschenkt, die ziemlich neu war. Und ich erinnere mich heute noch, was für eine Freude ich in ihm ausgelöst hat. Wie dankbar der war. Und vor allem auch, wie er dankbar Gott gegenüber wurde. Ich glaube, dass Großzügigkeit eine Frucht des Glaubens ist in unserem Leben und dass Gott nach dieser Frucht in unserem Leben Ausschau hält. Paulus wollte das den Korinthern ins Herz schreiben und ins Leben schreiben und damit auch uns Christen heute. In dem Predigttext, den wir gerade gehört und gelesen haben, geht es um die Geldsammlung der Heidenchristen für die Gemeinde in Jerusalem, also für die Judenchristen. Und wir sehen, wie Paulus hier nicht einfach nur Geld eintreiben möchte. Er möchte den Leuten oder ja, den Lesern, auch den Korinthern, nicht einfach nur ein schlechtes Gewissen machen oder eine Pflichterfüllung bewirken. Nein, ihm geht es um Glauben. Ihm geht es um ein tieferes Verständnis von dem, was Geben ist. Wer Gott ist und was dieses Geben bewirkt. Ich habe drei Punkte, die ich dieser Predigt geben möchte. Erstens. Wir sollen Empfangenes ausstreuen. Zweitens, wir werden gesegnet werden. Und drittens, wir werden Dank auslösen. Heute ist ja Erntedankfest. Dabei werden wir aufgefordert, zu danken für all die Gaben, die Gott uns gibt. Vielen Menschen fällt es schwer. Sie wissen nicht, wem sie danken können. Sie erkennen nicht den Geber hinter allem, was ist. Aber als Christen wissen wir, dass sich mitten und unter allen menschlichen Tun Gottes Tun verbirgt. Immer. Gott ist immer dabei. Gott ist es, der die Menschen beschenkt. Es ist sein Wille, seine Freundlichkeit, seine Gnade, dass die Erde Frucht hervorbringt. Und als Kinder schauen wir auf unseren Vater im Himmel und sagen, danke. Danke, Vater, dass du uns so reich beschenkst. Mit Leben und mit allem, was wir brauchen und noch so viel mehr. Als Kinder Gottes erkennen wir, auf was Paulus uns hier aufmerksam macht im 2. Korintherbrief. Ich zitiere nochmal den Vers 8. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Ist davon Mangel die Rede? Gibt es bei Gott irgendeinen Mangel? Und so blicken wir aufs Leben als neue Menschen, wenn wir Christen sind, die mit Gottes Geist erfüllt sind. Wir sind dann Menschen, die empfangen und die ausstreuen dürfen. Nichts von dem, was wir haben, aber auch gar nichts, kommt aus dem Nichts. Alles ist Gabe Gottes. Auch wenn wir arbeiten, sind wir auf Gottes Spuren. Ja, es gibt ja Zeitgenossen, die sagen, das habe ich selber gemacht. Das habe ich selber gemacht. Das ist meine Kraft, oder? Ja, woher kommt deine Kraft? Passiert sowas, dann ist die Kraft weg. Ja, aber es ist der Mensch, das menschliche Ego und unser Stolz manchmal. Nein, unsere Kraft, unsere Fähigkeit, unsere Persönlichkeit, alle Talente haben wir von Gott, hat Gott in uns hineingelegt. Und das Weitergeben von dem, was wir haben, nennt Paulus Säen. Und das Säen, daraus macht er keinen Hehl, soll segensreich sein, großzügig sein. Denn es gibt das Gesetz von Saat und Ernte. Wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Also wer geizig ist, wer sich von Angst regieren lässt, dessen Ernte wird auch klein sein. Und wir sehen, es hängt am Glauben. Glauben wir an Gott? Nein, glauben wir Gott? Glauben wir, dass er unser Versorger ist? Ich mach's mal ganz persönlich. Glaubst du wirklich, dass Gott dein Versorger ist? Paulus will diesen Glauben in den Korinthern wecken. Und der reiche Kornbauer, der auch Teil des Erntedankfestes ist, also es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, der war ganz auf Lebensversicherung aus, ganz auf Sicherung seines Lebensstandards, auf mehr haben wollen. Und sein Ende war schrecklich, erzählt Jesus. Er hat sein Menschsein verfehlt. Und wir verfehlen unser Menschsein auch, wenn wir immer nur ängstlich unser Schärflein ins Trockene bringen wollen. Es ist einfach die Lüge des Teufels. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Und natürlich geben wir auch viel, aber da ist trotzdem die Angst, zu kurz zu kommen. Da ist immer die Angst, versichert sein zu wollen. In den Kreislauf, nein, wir haben, was wir haben, zum Dienen, zum Weitergeben. In den Kreislauf von Saat und Ernte. Wir sollen uns nützlich machen. Wir sollen anderen beistehen. Wir sollen großzügig sein. Wir sollen Mangel abhelfen. Schon klar, dass wir auch leben sollen. Aber unser Leben hat nur so viel Sinn, wie es auch Saat ist. Hingabe, damit Frucht entsteht. Jemand sagte einmal den steilen Satz, unser Leben ist nur so viel wert, wie wir es für andere leben. Unser Leben ist nur so viel wert, wie wir es für andere leben. Da ist was dran. Gott will, dass wir Genüge haben und zu jedem guten Werk reich sind. Haben wir das verstanden? An Erntedank geht es nicht nur darum, Danke zu sagen und dann über alles verfügen zu können, wie unser eigensüchtiges Herz es wünscht. Nein, es gehört ja Gott. Wenn wir wirklich Christen sind, nicht nur per Name, per Bekenntnis, sondern von Herzen wissen, dass wir diesem Mann gehören, dann verstehen wir, dass uns alles nur geliehen ist, damit wir damit etwas anfangen, was im Sinne Gottes ist. Und das sollen wir fröhlich tun. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und er sagt, und tut es nicht so. Ja, und bereut nicht gleich wieder, wenn ihr gegeben habt, dass ihr es gegeben habt. Nein, sondern gebt einfach fröhlich. Und darum gilt auch der Ruf zur Bescheidenheit heute. Nicht, weil Gott uns das Leben madig macht, aber weil Bescheidenheit einfach uns die Augen öffnet, dass all das Raffen oder das, was wir meinen, für uns haben zu müssen, dass uns das zwischen den Fingern zerrinnt. Und wir kommen dadurch dem Geheimnis auf die Spur, dass Geben seliger ist als Nehmen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wir sollen erstens ausstreuen, was wir empfangen haben und zweitens Segen empfangen. Das Neue Testament ist ganz nüchtern, wenn es darum geht, wer empfängt und wer nicht. Hier geht es nicht um ein Zweckdenken. Ja, wenn ich das tue, dann bekomme ich jenes. Das entspricht dem neuen Leben in Jesus Christus nicht. Es ist einfach so, dass Gesätes die nächste Ernte hervorbringt. Und Paulus erinnert die Gemeinde an den reichen Gott und will die Willigkeit zum Geben ankurbeln. Er zitiert aus Psalm 112 und er sagte, ihr werdet Segen empfangen. Zitat, er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Ihr werdet reich sein in allen Dingen. Wow. Noch niemand hat Einbuße erlebt, weil er freigebig war. Der Segen ist vielfältig. Es ist schon so, wer Geld sät, der wird Geld ernten. Wer das mal probiert hat, ja, wer sagt, boah, das mit dem Zehnten probiere ich mal aus zum Beispiel, oder Zehnter ist ja nur, es gibt ja kein Gesetz mehr, unter dem wir hier stehen im Neuen Testament. Aber wenn wir bestimmte Dinge tun, vielleicht die uns etwas kosten, wo wir sagen, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich mach's mal. Ich habe so viele Zeugnisse, also erstens erlebe ich es auch selber, zweitens von anderen, die sagen, ist der Hammer. Ich gebe und ich habe genug, ich habe sogar irgendwie noch mehr als vorher. Wer Liebe sät, der wird Liebe ernten. Wer Freundlichkeit sät, wird Freundschaft ernten. Wer Hilfe sät, wird Hilfe ernten. Wer hingibt, wird empfangen, sagt Jesus selbst. Das ist die Mathematik des Reiches Gottes oder von Saat und Ernte. Wir empfangen reichen Segen, wenn wir reichlich geben, wenn wir Empfangenes ausstreuen. Und darum sollen wir nicht immer nach der materiellen Sicherung unseres Lebens schielen. Wir müssen nicht immer zu kalkulieren und vorsorglich alles zurückbehalten, weil wir da nicht wirklich mit Gott rechnen. Weil es seine Art ist, auszustreuen und den Armen zu geben. Gott erweist seine Gnade. Gott wendet uns seine Liebe zu und er zeigt seine Treue. Aber das ist natürlich kein allgemeines Gesetz. Eine allgemeingültige Wahrheit. Ja? Gott ist ja kein Prinzip. Viele sagen dann, ja, warum gibt's dann so viel Arme? Warum tut Gott nichts? Ja? Ich glaube, es ist nicht Gott, der nichts tut. Sondern es ist die Sünde in dieser Welt. Menschen, die sich vom Teufel reiten lassen, anstatt vom Heiligen Geist. Ja? Wir leben in Strukturen, die Welt ist kaputt. Das ist so, die ist unter der Sünde. Deswegen musste er kommen und frei machen. Aber er braucht auch Menschen, die sich freisetzen lassen und die dann säen. Und deswegen werden wir trotzdem nicht unsere ganze Welt heilen. Aber es ist wichtig, dass wir uns auf Gottes Seite schlagen und dass er durch uns wie durch Kanäle hindurch fließen und geben kann. Nun, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, nur so viel. Ja, ist ja immer eine Anfechtung, dass wir denken, ja, wenn wir säen, dann ernten wir, haben wir immer genug. Paulus sagt an einer Stelle im Römerbrief, uns kann nichts von Gottes Liebe trennen. Auf der anderen Seite sagt er, dass wir getötet werden den ganzen Tag wie Schlachtschafe, die Christen. Aber das hindert ihn nicht zu sagen, nichts kann mich trennen von Gottes Liebe. Oder dass es Gott bei uns an nichts fehlen lässt, auch in Hungerszeiten gilt das. Und Paulus macht es uns vor, er sagt, wisst ihr, ich habe gelernt, Hunger zu haben oder satt zu sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Es ist für ihn keine Anfechtung, wenn Dinge nicht so laufen, wie er denkt. Er zweifelt nie an der Großzügigkeit Gottes. Oder dass wir für das Leben bestimmt sind, gilt auch, wenn Gott uns sterben lässt. Auch dann. Auch wenn wir in dieser Welt sterben an irgendwelchen Krankheiten oder an irgendwas, Unfällen, furchtbar, keine Ahnung, sind wir zum Leben bestimmt. Also wir merken wieder, es geht um Glauben. Glaubst du an Gottes Wort? Lebst du Gottes Wort? Setzt du es ganz konkret in dein Leben um? Ich sage es klar, es geht darum, dass wir unser ganzes Leben Gott anvertrauen und Schluss machen mit den halben Sachen. Gott legt es in unser Herz, genau wie in der Urgemeinde, dass es sein Wille natürlich nicht ist, dass es Menschen gibt, die hungern. Die echte Not leiden. Ich habe es gerade gesagt, es ist so viel in dieser Welt, was nicht seinem Willen entspricht. Gott will, dass wir und seine Welt Segen empfangen. Das ist der Normalfall. Wäre der Normalfall. An jedem Erntedankfest erinnern wir uns dran. Aber nochmal, im Glauben geht es nicht um allgemeine Lehrsätze über Gott. Wenn wir nach der Sicherung unseres Lebens trachten oder die Menschen in dieser Welt, nach dem Wohlstand unserer Welt, ohne nach dem Heil zu fragen, also ohne danach zu fragen, dass Gott bei uns wieder zu seinem Recht kommt und diese Gottesentfremdung geheilt wird, laufen wir ins Leere. Das ist die Wahrheit. Und dann beklagen sich die Menschen, ja, wo ist denn der Herr, der alles so herrlich regiert? Lobe den Herrn. Ja, wo ist der Herr? Aber dann fragt man ja, wo darf denn der Herr in deinem Leben regieren? Und dann ist Schweigen. Ja, will er das? Soll er das? Muss er das? Muss ich mein Leben ihm zur Verfügung stellen? Ja. Der Glaube, der Segen empfängt, weiß sich bei Gott immer geborgen. Selbst wenn mir Leib und Seele verschmachtet, wie es im Psalm 76 heißt. Also wir werden Segen empfangen, wenn wir geben. Drittens, empfangenes ausstreuen, werden wir Dank auslösen. Klar, das Erste, was Geben bewirken will, das sagt Paulus, ist, dass der Mangel behoben wird. Aber das ist nur eine Sache. Die viel wichtigere Sache ist, dass Danksagung bei den Menschen geweckt wird, die etwas bekommen. Und zwar bei den Beschenkten. Also die Jerusalemer Judenchristen danken Gott für die Heidenchristen, dass sie an sie gedacht haben und dass sie ihren Glauben tatkräftig gezeigt haben. Also wiederum, das ist eine Frucht des Glaubens, dass man gibt. Und das schafft sogar Einheit. Ja, heute ist der Tag der deutschen Einheit. Geben schafft Einheit. Es gab ja auch mal so Solidarität. Ja, das soll jetzt abgeschafft werden. Aber am Anfang war es ganz wichtig, solidarisch zu sein. Wir geben. Wir haben mehr. Wir geben euch. Und dann spüren die Judenchristen damals, oh, der Glaube ist echt. Sie sind auch Christen. So ist es auch bei uns. Wenn wir geben, lösen wir Dank aus. Wenn wir als Gemeinde großzügig geben und am Ende des Jahres keine roten Zahlen sind, sondern schwarze Zahlen, dann löst es Dank aus. Als ich vor Jahren so den ersten Aufruf mal gestartet habe mit einer Serie über das Geben, weil wir einfach 2 Jahre immer im Minus waren am Ende des Jahres, ja, und gesagt habe, Mensch, lass uns doch mal automatisch geben. Lass uns doch Daueraufträge einrichten. Wir sind Familie. Wir wollen doch, also wie ist es privat? Ja, ist ja auch so, dass wir nicht irgendwie immer so knapsen. Ja, jede Organisation kriegt Daueraufträge. Warum nicht wir als Gemeinde? Und dann haben etliche darauf reagiert und auf einmal, boom. Wow. Und es hat Dank ausgelöst. Ja, wir sind gar nicht in roten Zahlen. Und dann, als es darum ging, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne für unsere Kinder- und Jugendarbeit eine Stelle machen. Ja, die ganze Kirche redet vom Abbau, vom Niedergang, die Kirche geht zugrunde. Aber wir gesagt, nein, wir wollen eine Stelle aufbauen. Das haben viele gegeben für den Gemeindefonds. Und wir konnten den Olli Schäfer anstellen, mit einer Dreiviertelstelle aus der eigenen Gemeinde bezahlt. Und es löst Dank aus. Dank bei den Familien, Dank bei der Gemeinde. Wow, die sind sehr großzügig. Oder denken wir an die Kongo-Hilfe. Ja, da war diese Containergeschichte und dann, Mensch, könnt ihr geben. Und innerhalb von kürzester Zeit war das Geld da. Die Rumänien-Hilfe, jetzt wieder, das ist unglaublich. Das ist eine Großzügigkeit. Es löst Dank aus bei den Menschen, wo es hinkommt. Oder ich erinnere mich an das Haus in Mazedonien, das verbrannt ist sozusagen. Und wir haben ja, über einen kurzen Dienstweg sozusagen über eine WhatsApp-Gruppe Geld eingesammelt. Innerhalb von kürzester Zeit war das Geld da, das wir gebraucht haben. Und es ist einfach großartig. Oder die Investition in die Technik. Viele Menschen schreiben mir heute noch, sagen, danke, dass ihr das macht. Danke, dass ihr online seid. Danke. Seid ihr nicht stolz, in so einer Gemeinde zu sein? Also ich bin's. Ich bin total glücklich, in dieser Gemeinde sein zu dürfen. Amen. Paulus schreibt, sie preisen Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium. Wenn wir geben, wenn wir großzügig sind, nicht nur im Geld, ja auch in Zeit, was da für Stunden reingesteckt sind in dieser Gemeinde, ein Ehrenamt, unglaublich. Aber dieser Traum geht weiter. Wisst ihr, im ersten Heft der Willkommensschritte, da ist die Vision von unserer Gemeinde niedergeschrieben. Und wenn der Herr will und in unserer Gemeinde Menschen beruft, wir brauchen noch mehr Hirten, Hirtinnen, wir brauchen noch mehr Stellen. Ja, ich sage, ja wieso, es geht doch überall runter. Nein, wir wollen nicht, dass es runtergeht. Wir wollen Gemeinde aufbauen, wir wollen, dass Menschen versorgt werden, wir wollen, dass Menschen unterstützt werden. Zum Beispiel der ganze Bereich Kleingruppen, Hauskreise und so weiter. Egal, dass wir sagen, hey, wir sind offen dafür. Und deswegen die Ermutigung an jeden Einzelnen, sich an diesem Tag des Erntedankfestes neu zu fragen, wo will ich ausstreuen? Wo will ich vielleicht auch regelmäßig ausstreuen? Hier in dieser Gemeinde, wenn es deine Gemeinde ist, du deine geistliche Heimat hier hast, dazu zu tun. Und auszuprobieren, sagen, wie viel kann ich geben? Oder wo möchte ich jetzt investieren? Was ist mein nächster Schritt? Wo will ich großzügig ausstreuen? An Zeit? Habe ich Zeit übrig für Menschen, die Hilfe brauchen? Habe ich Kraft übrig? Was ist etwas, was ich geben kann? Geben bringt Segen. Und geben löst Dankbarkeit aus. Und das wünsche ich uns, dass wir von diesem Gottesdienst weggehen und sagen, Herr, danke, dass du mich reich beschenkt hast. Und dass wir dem Geist der Angst die Tür öffnen und sagen, raus. Dem Geist des Geizes, raus. Dass wir einfach dem Geist der Kleinmütigkeit, des Unglaubens einfach gebieten und sagen, raus aus meinem Leben. Ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. Und Gott, ich möchte ein Kanal sein, durch den du Segen bringen kannst zu anderen. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du uns durch dein Wort ansprichst. Danke, dass du uns durch dein Wort ermutigst. Du trittst durch dein Wort in unser Leben und du forderst uns heraus, dir zu glauben und dem Unglauben Lebewohl zu sagen, dem Kleinglauben und uns neu auf dich einzulassen. Und das bete ich jetzt, Herr, für jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört und gehört hat. Setz Vertrauen frei, ganz neu. Und zeig uns, Herr, wo wir festhalten und wo wir nur schwache Ernten haben, weil wir so wenig einsetzen. Weil du willst uns freisetzen. Aber danke auch für diese Großzügigkeit, die in vielen wohnt, weil es dein Geist ist. Es ist nicht unser, darauf können wir nicht stolz sein. Wir wollen auf dich stolz sein, dass du unsere Herzen überwindest und dass du uns mit Liebe füllst und mit Großzügigkeit. Und so segne uns, dass wir ein Segen sein können. Amen.